Steckt Deutschland in einer Verfassungskrise? Haben die Politiker in Berlin alle Staatsgewalt übernommen oder liegt sie immer noch beim Volk? Darüber spreche ich gleich mit dem emeritierten Professor für Verfassungsrecht, Rupert Scholz. Er war auch einige Zeit unter der Regierung Kohl Verteidigungsminister. Bleiben Sie dran! Herr Professor Scholz, von Heinrich Heine kennen wir das berühmte Wort: Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Woran denken Sie, wenn Sie an Deutschland denken? Wie geht es Ihnen dann?
Wenn ich heute daran denke, dass dieses wunderbare Land, das eine stabile Demokratie über Jahrzehnte gewesen ist, wirtschaftlich exzellent, unendlich viele Freiheiten für die Menschen, und dass alles das hier und dort kritische Elemente eingeschmuggelte, möchte ich ja mal sagen, oder eingeführt worden sind, und es dringend der Wiederbesinnung auf jene Grundwerte, die ich eben kurz skizziert habe, wieder lebendig, wieder zum Leben erweckt werden und wieder dominant werden.
Also eine dieser Grundwerte, die Sie vermutlich ansprechen, ist ja das mit der Menschenwürde. Die wurde ja nicht ohne Grund an die erste Stelle des Grundgesetzes gestellt. Es war ja damals noch eine Diskussion. Es gab ja auch die Idee, dass man schreibt, der Staat ist für die Menschen da und nicht die Menschen für den Staat. Hätte mir persönlich auch gut gefallen, aber man hat sich dann für die Menschenwürde entschieden. Aber mir fällt auf, dass die Politiker gerne den zweiten Satz vergessen. Also es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann heißt es, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Also Adressat dieser Bestimmung ist der Staat. Aber heute wird ja allerlei Schindluder damit getrieben.
Ja, wir haben Probleme natürlich. Der Satz von der Menschenwürde ist richtig und er ist unantastbar, wie der Artikel 79 Grundgesetz ausdrücklich sagt. Aber wir haben heute vor allem in den konkretisierenden Grundrechten, die Menschenwürde konkretisierenden Grundrechten, vor allem bei der Meinungsfreiheit Probleme. Die Meinungsfreiheit ist, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, schlechthin konstituierend für die Demokratie. Das ist so und das muss auch bleiben. Aber gerade bei der Meinungsfreiheit haben wir zunehmend Probleme, indem, ich würde nicht sagen Zensur eingeführt wird, aber indem auch diskreditiert wird von staatlicher Seite, etwa über den Verfassungsschutz. Wenn der Verfassungsschutz zum Beispiel erklärt, wie geschehen, man dürfe den Staat nicht delegitimieren mit seinen Meinungsäußerungen. Das Bundesverfassungsgericht sagt sehr klar, zur Meinungsfreiheit gehört auch die Freiheit, einen Staat abzulehnen, ihn zu kritisieren, ihn in dem Sinne auch zu delegitimieren, solange das ohne Gewalt geschieht, also nicht strafbar. Und Meinungsfreiheit ist in dem Sinne fast absolut. Sie ist in dem Sinne ein konstituierendes Element auch der Menschenwürde. Und eine Demokratie ohne Meinungsfreiheit gibt es nicht, funktioniert nicht.
Aber was ist denn davon zu halten, wenn eine Gruppe von Menschen, das kann eine Partei sein oder sonst irgendeine Organisation, wenn denen vorgeworfen wird, sie würden die Menschenwürde missachten und deshalb wird ihre Meinungsäußerungsfreiheit eingeschränkt? Das passt ja eigentlich nicht, weil eben, wie gesagt, der Adressat dieser Bestimmung ist ja der Staat. Also er betrifft ja eben nicht die Privatpersonen. Ein privater Mensch muss ja die Würde des Menschen, eines Dritten, nicht im gleichen Sinne achten.
Nein, das ist schon so, dass der Staat hat die Verpflichtung, die Meinungsfreiheit, die Menschenwürde zu achten und auch zu schützen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Strafgesetzbuch Paragraphen habe, die mit Recht die Beleidigung bestraft, die Verleumdung bestraft.
Ja.
Jetzt sehe ich nicht mehr, jetzt habe ich sie nicht mehr.
Ich sehe sie noch tadellos. Okay, alles gut. Können nur weitermachen.
Ja, ja. Also ich habe das Strafrecht, das Beleidigungsschutz, das Ehrenschutz. Das gehört natürlich dazu. Und in dem Sinne muss der Staat dann auch reagieren, sprich die Justiz muss mich schützen vor anderen, die mich beleidigen oder verleumden oder was immer sonst. Das ist völlig klar. Aber da ist auch die Grenze.
Eben, aber dann haben wir das Strafrecht. Ich kann mich nicht auf die Menschenwürde berufen, wenn ich gegen Privatpersonen losgehe, oder? Um deren Meinungsäußerung einzuschränken.
Nein, zu meiner Menschenwürde gehört meine Freiheit. Und meine Freiheit endet dort, wo das Strafrecht erreicht wird, sprich Beleidigung etc. Das entspricht auch der Menschenwürde des einen wie des anderen.
Nun haben Sie ja in Deutschland auch im Grundgesetz und auch im Strafrecht nach den fürchterlichen Verbrechen des Zweiten Weltkrieges auch Volksverhetzung, Wiederbetätigung und so weiter zu Straftatbeständen gemacht. Und auch diese Bestände werden ja heute wieder sehr häufig angerufen. Gerade Volksverhetzung, da ist ja fast inflationär, wie das verwendet wird. Sollte da nicht eine gewisse Intensität im Handeln verlangt werden, bevor man da wirklich zum Strafrecht greift?
Ja, entscheidend ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Jede Beschränkung, die der Staat Meinungsäußerung gegenüber konstituiert, jede Beschränkung dieser Art, bis hin auch zu den Paragraphen des Strafrechts, muss verhältnismäßig sein. Und hier habe ich mitunter Zweifel, ob der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vom Staat, sprich vor allem von der Justiz, hinreichend noch beachtet wird.
Können Sie da ein Beispiel geben?
Zum Beispiel, ich nehme mal den Paragraphen 188 Strafgesetzbuch, der einen besonderen Beleidigungsschutz für Politiker geschaffen hat. Eine für mich aus meiner Sicht ganz problematische Bestimmung. Nicht, wenn da ein Politiker wie etwa der seinerzeitige Wirtschaftsminister Vizekanzler Habeck erklärt, wenn man ihn zu einem Schwachkopf erklärt, dann hat er sofort Beleidigungsklage erhoben. Da sind Hausdurchsuchungen gemacht worden bei jemandem, der eine solche Äußerung in die Medien gestellt hat. Ich habe immer das Recht, einen Politiker zu kritisieren. Ich kann auch sagen, er ist ein Schwachkopf. Und das ist nicht strafbar. Aber die Justiz geht hier viel zu weit, indem sie auch solche Äußerungen plötzlich unter Strafe stellt. Das heißt, das bedeutet auf jeden Fall unverhältnismäßige Regelung.
Also wir haben ja hier auch eine Häufung, also einen Automatismus. Wir haben ja Agenturen, die das für die Politiker übernehmen. Die Politiker müssen nur noch unterschreiben. Das ist eigentlich schon ziemlich eigenartig. Auch aus der Schweiz heraus. Also bei uns ist es so, dass sich ein Politiker mehr gefallen lassen muss als ein normaler Mensch. Und persönlich dünkt mich das eigentlich auch vernünftig.
Natürlich, das muss auch bei uns so sein.
Also dann wären Sie also für die Abschaffung dieses Paragraphen 188?
Ich bin dafür, dass man diesen Paragraphen abschafft. Die allgemeinen Beleidigungsparagraphen, 185 Strafgesetzbuch folgende, reichen völlig. Und ich bin auch der Meinung, dass Politiker genauso gleich zu behandeln sind, im Ja wie im Nein solcher Paragraphen, wie jeder Bürger sonst. Und wenn ich ein Bürger, wenn ich zum Beispiel auf die Idee komme, da gibt es einen Herrn Zanetti, den halte ich für einen Schwachkopf, dann kann er mich wegen Beleidigung verklagen, einverstanden. Ja. Aber ich muss dann auf der anderen Seite auch von der Strafgesetzbuchbehörde, sprich Staatsanwaltschaft, Justiz erwarten, dass sie mich in der Form, wenn überhaupt, bestraft, dann aber nur sehr verhältnismäßig und nicht etwa plötzlich bei mir zum Beispiel Hausdurchsuchungen durchführt. Nicht, dass wie das passiert ist, auch im Fall Ballweg. Plötzlich marschiert eine halbe Bataillon Polizei in die Räume, bloß weil da vielleicht irgendwo ein Computer steht, auf dem er vielleicht irgendwelche Meinungsäußerungen gemacht hat, die Politik kritisieren. Das ist unverhältnismäßig und das gefährdet nicht nur den Rechtsstaat, sondern auch die Demokratie.
Aber wie korrigiert man das wieder? Ich meine, in Deutschland, bei Ihnen im Grundgesetz steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Aber jetzt haben die Politiker eigentlich übernommen und Sie sagen, wer das diese Staatsgewalt zum Ausdruck bringen kann. Und ein großer Teil der Wählerschaft wird einfach ausgeschlossen durch diese Brandmauer.
Das ist ja eigentlich sehr problematisch.
Hochproblematisch, natürlich. Wir müssen klar sehen, Demokratie bedeutet erstens politische Freiheit, insbesondere Freiheit zu wählen. Demokratie bedeutet zweitens Gleichheit. Gleichheit sowohl beim Gewählten wie beim Wähler. Und Demokratie bedeutet last not least Vertrauen in die staatlichen Institutionen. Und hier haben wir heute massive Probleme. Ich beginne mal mit den Institutionen. Wenn Sie die letzten Umfragen nehmen, Vertrauen in die Institutionen unseres Staates, von der Bundesregierung angefangen, sind auf ein Viertel, auf ein Fünftel der Bevölkerung abgesunken. Ich habe eine Partei wie die AfD, die ausgegrenzt wird. In der Demokratie hat jede Partei das Recht zu sagen, mit der anderen Partei arbeite ich nicht zusammen. Das liegt in deren demokratischen, freien Willen. Aber ausgrenzen, und das bei der AfD zum Beispiel, inzwischen ein Fünftel bis ein Viertel aller deutschen Wähler, damit auch faktisch, die AfD wählen, ausgegrenzt sind. Das ist nicht in Ordnung. Stichwort Brandmauer. Ich bin der Meinung, diese Brandmauer sollte man ganz schnell wieder eindampfen und beseitigen. Mit der AfD, die muss man nicht mögen. Ich habe auch meine Vorbehalte hier und dort. Aber man muss sich mit der AfD, wie mit jeder anderen Partei auch, politisch, argumentativ auseinandersetzen. Das ist Demokratie, nicht aussperren.
Aber dieses Vertrauen in die Institutionen, das ist ja etwas enorm Wichtiges. Ich meine, ich will jetzt nicht da historische Vergleiche zu stark bemühen, aber ich meine, die Weimarer Republik hat ja eigentlich im Grunde eine sehr gute Verfassung, aber das Vertrauen war nicht da. Sie wurde von verschiedenen Seiten bekämpft. Man wollte nicht so recht etwas von dieser Demokratie. Das Vertrauen in die Institutionen wurde untergraben, obwohl es eigentlich recht gut, das Parlament war eigentlich weitgehend vernünftig, die Regierung wollte auch das Beste unter sehr schwierigen Bedingungen. Und die Notstandsgesetzgebung, da kommen wir vielleicht gleich noch darauf, die war eigentlich das Einfallstor dann der Extremen. Aber wenn die Institutionen keine Autorität mehr ausstrahlen, das ist natürlich verheerend, aber die arbeiten ja jetzt ja noch weiter daran, indem sie zum Beispiel auch das Verfassungsgericht unterminieren. Das Verfassungsgericht, das ja eigentlich über Jahrzehnte lang eine ganz wichtige Institution war, die das Vertrauen genoss. Wie sehen Sie das?
Sie haben völlig recht, wenn Sie auch das Bundesverfassungsgericht in diesem Zusammenhang zitieren. Die Weimarer Verfassung war in der Tat auf dem Papier eine sehr, sehr gute Verfassung, gar keine Frage. Sie ist übrigens in vielem das Vorbild geworden der französischen Verfassung unter de Gaulle. Aber was ihr fehlte, war der Institutionenschutz. Und der Institutionenschutz bedeutet insbesondere das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht ist eine einmalige, übrigens auch einmalig glückliche Schöpfung dieses Grundgesetzes. Und das Bundesverfassungsgericht ist auch zuständig für das Verbot von Parteien. Parteien, die aktiv, aggressiv, kämpferisch die freiheitliche, demokratische Grundordnung bekämpfen. Wiederum klarer, vernünftiger Institutionenschutz. Nur, auch hier, der Bürger muss vertrauen. Und gerade wie die jüngste Umfrage von Allensbach gezeigt hat, wir hatten noch vor ein paar Jahren ein Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht bei der Bevölkerung mit über 80%. Dieses Vertrauen ist gesunken auf 63%, fast binnen Monaten. Und das zeigt, dass hier etwas Dramatisches im Bewusstsein der Bevölkerung, im Vertrauen oder Misstrauen der Bevölkerung passiert ist. Und da muss man gegenarbeiten, und zwar intensiv.
Ja, aber hat nicht das Verfassungsgericht auch selbst da eine gewisse Schuld, indem es sich etwas instrumentalisieren lässt und der Politik zu sehr zudient?
Das kann man bei der einen oder anderen Entscheidung sicherlich diskutieren. Es gibt Entscheidungen, die eben ja manchmal zu politikfreundlich vielleicht, um es so zu sagen, sind. Das sind auch Verfassungsrichter, sind auch nur Menschen. Aber gerade der Streit seinerzeit um die Verfassungsrichterkandidatin der SPD, Frau Brosius, wo ein Teil der CDU, ja, CDU-Bundestagsfraktion gesagt hat, die machen wir nicht mit. Da hatten diese Abgeordneten absolut recht. Denn diese Kandidatin war eine Ideologin. Und es gibt eine andere, die in dem Zusammenhang auch dabei gewesen ist, wie der Vorschlag der SPD, die Frau Kaufold. Ebenfalls eine sehr gute, kompetente Juristin, ja, aber Ideologen. Und Ideologen gehören nicht nach Karlsruhe. Das ist immer über Jahrzehnte sorgfältig beachtet worden, dass nur solche Persönlichkeiten zum Bundesverfassungsgericht kommen, die nötige Kompetenz, aber auch die nötige politische Unabhängigkeit verbürgen. Ich habe selbst lange für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion diese Arbeit der Auswahl von Verfassungsrichtern mitgestaltet. Und ich glaube, wir waren sehr erfolgreich. Aber dieser Fall Brosius zeigt, dass auch hier das Bewusstsein bei politisch Verantwortlichen, hier bei der SPD, irgendwie doch ins Wackeln gekommen ist und dass damit eine Politisierung des Bundesverfassungsgerichts, der Verfassungsgerichtsbarkeit droht. Und das ist eine Gefahr, die für die Demokratie elementar ist. Die Verfassungsgerichtsbarkeit muss demokratisch legitimiert sein, ja. Deshalb werden die Richter ja auch gewählt vom Bundesrat und vom Bundestag mit 2/3 Mehrheit. Sehr wohl, gutem Grund, 2/3. Aber es müssen Persönlichkeiten sein, die verbürgen die politische Neutralität. Und das, wie gesagt, hat über Jahrzehnte sehr gut funktioniert. Aber hier sind inzwischen die entsprechenden Fragezeichen deutlich geworden und das kritisiere ich mit Nachdruck.
Die Wahl von Richtern für das oberste Gericht oder überhaupt für die Gerichte ist ja immer eine sehr eine schwierige Frage eigentlich. Ich möchte schnell sagen, wie das bei uns in der Schweiz läuft. Wir haben einen sogenannten freiwilligen Parteienproporz. Also die Parteien halten sich daran und schauen, dass der Spruchkörper als Ganzes in etwa auch den politischen Verhältnissen des Landes entspricht. Und damit sind wir eigentlich nicht so schlecht gefahren. Natürlich wird auch bei uns kritisiert, ja, es sei sehr politisch, die Richter müssen dann Parteisteuern bezahlen und so weiter. Es gab auch vor 2-3 Jahren mal eine Initiative, die sagt, ja, es wäre besser, wir würden die Richter per Losentscheid bestimmen, also aus einem Pool. Das wurde dann aber abgelehnt von Volk und Ständen. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, aber bei einer Demokratie, wenn wir ein Kreationsorgan haben, also das wäre bei uns die Vereinigte Bundesversammlung, also die beiden kommen zusammen, und wenn da eine Partei sich ständig durchsetzt, dann muss sie ja damit rechnen, dass sie bei einer nächsten Wahl auch selbst eins aufs Dach kriegt. Und das mittet eigentlich ein, das bindet doch die Extremisten zusammen, aber bindet die Extremisten zurück. Aber jetzt haben wir doch in Deutschland das Problem, dass sich einfach eine Mehrheit durchsetzt und die kommen offenbar gar nicht auf den Gedanken, dass die AfD irgendwann mal das Gleiche mit ihnen machen könnte.
Das ist wahrscheinlich so. Aber wir haben eigentlich, ich habe das eben schon zitiert, wir haben zunächst mal ja für die Wahl von Verfassungsrichtern, eben Bundestag, Bundesrat, paritätisch. Ja. Und es bedarf für jede Wahl einer 2/3 Mehrheit. Und das hat sich sehr bewährt, weil über die 2/3 Mehrheit im Grunde immer gewährleistet war, dass Persönlichkeiten nur nach Karlsruhe kamen, die wirklich von einer breiten Mehrheit überzeugungsmäßig getragen sind, die entsprechend kompetent nicht nur, sondern auch die politische Neutralität gewahrt haben. Das hat funktioniert und daran würde ich auch nicht rühren. Die 2/3 Mehrheit muss bleiben. Worüber man heute diskutieren muss, und ich habe dann auch hier auch einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das schon mal die Frage aufgeworfen. Das Vorschlagsrecht ist im Grunde in der Praxis immer so hier gehandhabt worden, dass, also ich habe einen Senat, Bundesverfassungsgericht, und dass immer 3 Vorschläge von der CDU kommen können und 3 paritätisch von der SPD. Das war in Ordnung, solange diese beiden Parteien die wirklich staatstragenden Volksparteien waren. Da war das in Ordnung. Der AfD hat man überhaupt kein Vorschlagsrecht bisher eingeräumt. Da zeigt sich, wo die Probleme liegen. Die AfD ist ja zum Beispiel, wenn ich es mit der CDU etwa gleich stark, also müsste sie ja vielleicht auch entsprechende Vorschlagsrechte haben. Und im Verhältnis zur SPD, da ist die AfD ja inzwischen fast doppelt so stark in den Umfragen wie die SPD. Das kann nicht so bleiben damit, dass die SPD 3 Vorschlagsrechte hat und die AfD keinen. Das heißt, die politische Breite, die Pluralität und die Gleichheit vor allem der Parteien ist hier nicht mehr voll gewahrt.
Sie waren ja Mitglied der Regierung Kohl. Und unter Kohl, ich mag mich noch erinnern, auch mal einen Artikel, in dem das ausgeführt wurde, dass Helmut Kohl immer auch den anderen etwas gegeben hat. Er wollte sich nicht einfach durchsetzen wie irgendwie ein Bulle, sondern zum Beispiel das Bundespräsidium hat er dann dem Johannes Rau gegeben, also der SPD. Und ich glaube, so eine Aufteilung, das macht doch irgendwie Sinn, aber warum ist diese politische Kultur dermaßen zu Schaden gekommen? Was ist damit passiert?
Schwer zu erklären. Helmut Kohl war in der Tat ein Politiker, der immer wusste, dass Demokratie auch bedeutet Kompromiss. Gerade in einer Demokratie basiert auf einer und realisiert eine pluralistische Politikgesellschaft. Pluralismus bedeutet also auch, unterschiedliche Auffassungen müssen in einer einigermaßen gleichberechtigter Weise zum Zug kommen. Und das führt dazu, dass der Kompromiss in der Tat in aller Regel jedenfalls das vernünftige und auch befriedende Institut ist, das man pflegen soll. Helmut Kohl hat dafür immer einen sehr, sehr ausgeprägten Sinn gehabt und hat dies auch immer wieder sehr erfolgreich praktiziert. Heute habe ich manchmal das Gefühl, gerade weil die politischen Meinungen auch immer weiter auseinandergehen, wir eben auch zunehmend auch extreme Auffassungen haben, dass dieses Kompromissdenken nicht mehr so wie notwendig dominierend eingesetzt und praktiziert wird.
Also ein schwerer Verlust der politischen Kultur. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wir kommen schon bereits langsam zum Schluss, weil wir können gar nicht so tief, wie ich das zum Teil möchte, in die Fragen rein. Aber auch noch, ich möchte trotzdem beim Verfassungsgericht bleiben. Wie politisch sind seine Entscheidungen und jetzt gerade da dieser Klimaentscheid? Wenn ich diese Klimaziele praktisch zum dominierenden Rechtsgut erkläre, das über allem steht, kann dann überhaupt noch vernünftig Politik betrieben werden, wenn da einfach immer in jeder Frage eigentlich das Verfassungsgericht angerufen werden kann und das entscheidet dann eigentlich im Sinne eines früheren Entscheides und beherrscht damit eigentlich die ganze politische Debatte?
Naja, nicht die gesamte, aber wie gesagt, gerade dieser Klimaentscheid des Bundesverfassungsgerichts, den habe auch ich sehr kritisiert. Wir haben im Grundgesetz, die habe ich selbst seinerzeit bei der Verfassungsreform nach der Wiedervereinigung, den Artikel 20a, der die Umwelt, und zur Umwelt gehört auch das Klima, garantiert, schützt, aber im Rahmen der Gesetze, wie wir formuliert haben, um klarzustellen, dass hier der Vorbehalt der Regelung auch gegebenenfalls zugunsten kollidierender anderer Schutzgüter gewahrt sein muss. In dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist aber das leider sehr, sehr vernachlässigt worden. Insbesondere auch deshalb, weil man sogar faktisch, Stichwort künftige Generationenschutz, so steht es im 20a, aber dass die damit auch ein subjektives Recht, ein Klagerecht, ein Recht, die Verfassungsbeschwerde zu erheben zugunsten des Klimaschutzes, das wollten wir ausdrücklich damals nicht, ausdrücklich nicht. Und darüber hat sich, über diesen Willen des Verfassungsgebers von damals, hat sich das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung leider hinweggesetzt und hat den Artikel 20a mit dem allgemeinen Freiheitsrecht des Artikel 2 Absatz 1, ich sage mal, ziemlich willkürlich zusammengeschnürt und daraus plötzlich auch ein klagbares Grundrecht gemacht. Klagbares Grundrecht bedeutet in Konsequenz etwa, wie NGOs heute arbeiten, politisch engagierte NGOs, bedeutet in der Tat dann auch die Lähmung der allgemeinen Politik. Und das ist ganz, ganz schwierig. Klimaschutz ist sicher wichtig und muss gemacht werden, logischerweise. Aber er steht immer in der Konkurrenz, auch zu wirtschaftlicher Freiheit, zu wirtschaftlichem Wachstum, zu Wohlstand. Das muss alles in einem immer wieder verhältnismäßigen, kompromissgesteuerten Ausgleich gebracht werden. Und diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ist hier problematisch. Insbesondere auch deshalb, weil man im Zusammenhang mit der großen Schuldenaufnahme, Stichwort Sondervermögen, auf Druck der Grünen das Wort Klimaneutralität ins Grundgesetz hineingeschrieben hat, im Rahmen der Finanzverfassung, wo es um die Verteilung jener Gelder geht, Milliarden. Auch das war ein Fehler, weil auch hier natürlich gerade etwa von den Grünen jetzt reklamiert wird, Klimaneutralität geht immer vor allem anderen politischen Wirken. Das ist in keinem Land so und da müssen wir auch wieder von wegkommen, weil wir uns sonst buchstäblich.
Ja, aber wie kommt man davon weg? Ich meine, Fehler kann man korrigieren, muss man korrigieren, aber da braucht es eine Zweidrittelsmehrheit im Parlament wieder, um das wegzukriegen.
Das ist wieder wahr, aber auf das Bundesverfassungsgericht zunächst einmal, ich nehme mal an, es wird mit Sicherheit im Zuge der eben geschilderten Entwicklung weitere Prozesse in Karlsruhe geben. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, die Karlsruhe werden erkennen, dass sie hier einen Fehler gemacht haben und werden das Ganze in behutsamer Weise, wie es ihre Art ist, auch wieder ins richtige Lot bringen. Ich hoffe das und ich wünsche das.
Im Geiste der Vorweihnachtszeit, vielen herzlichen Dank, Herr Professor. Das war mir eine Freude und Ehre mit Ihnen. Ich hoffe, dass wir uns bei einer anderen Gelegenheit wieder treffen und etwas uns austauschen können. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen. Und Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie dieses Format unterstützen möchten, in den Shownotes finden Sie die Angaben, wie das möglich ist. Bis bald, nächste Woche. Alles Gute.
Alles Gute auch Ihnen.